8 Wochen vor ihrem Tod kam der Professor Steinbach ins Zimmer rein und die waren immer ganz lustig miteinander, die mochten sich eben sehr und redeten immer Klartext. So, Valentina, es wird Zeit, dass wir mal überlegen, wo du stirbst. Ja, alle Erwachsenen fallen in Ohnmacht natürlich, ne? Darüber redet man doch nicht und so. Was sagt Valentina? Nach 3 Sekunden Nachdenken. Was ist denn im Angebot?
Herzlich willkommen bei Wegbegleiter, dem Podcast für Familien mit einem schwerkranken Kind. Schön, dass Sie zuhören. In diesem Podcast erzählen Eltern, Geschwister und selbst erkrankte Jugendliche ihre Geschichte. Und immer wieder spreche ich mit Experten über Themen, die für Familien im Alltag eine Rolle spielen. Ich bin Anna Lammer. Ich leite die Landesstelle Baden-Württemberg für Familien mit einem schwerkranken Kind am Hospiz in Stuttgart. Wir sind Anlaufstelle für Familien und Fachkräfte und wir informieren über Unterstützungs- und Entlastungsangebote in ganz Baden-Württemberg. Und manchmal tut es einfach nur gut, eine Stimme zu hören. Melden Sie sich. Wir freuen uns auf Sie.
Ja, wir haben heute auch wieder ein ganz spannendes Thema und sogar 2 ganz besondere Gäste. Heute geht es darum, dass manche Menschen es schaffen, aus einem schmerzhaften Verlust und aus tiefer Trauer Stärke, Kraft und Visionen zu entwickeln. Und genau solche Menschen sind Renate und Kurt Peter. Gemeinsam mit ihren Kindern Armin und Isabel haben sie im Sommer 2016 die Stiftung Valentina für schwerkranke Kinder und ihre Familien ins Leben gerufen. Und sie leben im schönen Allgäu und haben, wie ich finde, eine ganz besondere Kraft in sich entdeckt. Und wie es dazu kam, darüber sprechen wir heute. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Frau und Herr Peter. Schön, dass Sie da sind.
Ja, grüß Gott.
Hallo, guten Tag, ja.
Schön. Die Stiftung Valentina kofinanziert unter anderem auch den Aufbau oder kofinanziert immer noch das Kinderpalliativteam an der Uniklinik in Ulm. In Baden-Württemberg gibt es ja mittlerweile 6 dieser Teams und sie alle unterstützen auch Kinder und deren Familien zu Hause, die an einer sehr schweren Krankheit leiden und an dieser auch versterben werden. Sie haben selber einen schweren persönlichen Schicksalsschlag als Familie erlitten und sie haben sich entschieden, diesem Schlag sehr konstruktiv zu begegnen und haben die Stiftung Valentina ins Leben gerufen. Ja, wie wurde dieses Thema zu Ihrem Thema? Wie hat Ihre persönliche Geschichte begonnen?
Ja, die persönliche Geschichte hat mit unserer Tochter Valentina begonnen. Unsere jüngste Tochter, mit weitem Abstand die jüngste Tochter. Die großen Geschwister sind jeweils 12 und 14 Jahre älter. Sie bekam mit knapp 12 Jahren die Diagnose, dass sie einen hochaggressiven Knochentumor hat. Mit einer Heilungswahrscheinlichkeit von 20% über 5 Jahre gesehen. Und sie ist ein Jahr später, nach einem einjährigen Kampf gegen diesen Tumor, 3 Wochen nach ihrem 13. Geburtstag, daran verstorben. Und wir haben sie, die wurde in der Uniklinik Ulm behandelt. Und wir haben dieses Jahr sehr intensiv mit ihr erlebt. Und auch den Einsatz der Uniklinik Ulm. Und nach ihrem Tod haben wir uns gedacht, das kann doch jetzt nicht alles sein. Und mein Mann hat auch sein Handy rausgezogen. Wir hatten so viele schöne Fotos von Valentina, von dieser Zeit, die wirklich Mut machen und eine Freude und Zuversicht ausstrahlen, die wir auch an Valentina erlebt haben, dass wir gesagt haben, wir können da nicht stehen bleiben. Wir müssen aus diesem Desaster was Konstruktives machen, weil man kann sich nicht einfach zurücklehnen und sagen, na ja, jetzt ist das Kind halt nicht mehr da. Wir geben uns nur noch der Trauer hin. Damit wären wir auch Valentina nicht gerecht geworden. Und ziemlich zeitgleich mit Valentinas Tod hat der Professor Steinbach von der Uniklinik Ulm das SAPV, das ambulante Palliativteam, ins Leben gerufen, Palicure. Und dann haben wir gesagt, das ist genau das, was wir jetzt als ersten Stiftungszweck unterstützen wollen, dass andere Familien mit sterbenskranken Kindern ihre Kinder hochmedizinisch, intensivmedizinisch zu Hause betreut bekommen, weil das ein Stück Normalität für die ganze Familie schafft, für das kranke Kind, das ist in seiner gewohnten Umgebung, die Freunde und die Oma können kommen, für die Geschwisterkinder, die auch ihren normalen Alltag, soweit es in so einer Phase möglich ist, erleben können und natürlich für die Eltern auch. Und ja, das ist unser Vermächtnis, unser Erbe, das uns Valentina hinterlassen hat.
Sie haben das gerade so schön beschrieben. Also Sie haben ja eigentlich sehr bewusst die Entscheidung getroffen, dem Trauer und dem Schmerz dieser Ohnmacht sehr konstruktiv zu begegnen und ins Tun zu kommen, sage ich jetzt mal.
Ja.
Was glauben Sie, also warum ist es für manche Menschen möglich und für andere nicht? Und vor allem war das bei Ihnen, also so wie Sie es jetzt beschrieben haben, war das ja wirklich sehr, sehr schnell dann auch. Also dass Sie wirklich relativ kurz, vielleicht sogar auch noch auch schon vor dem Versterben von Valentina, gemerkt haben, wir wollen da ja ich nicht drin verharren. Was heißt verharren? Ich meine, es braucht natürlich auch eine Zeit der Trauer und was man ja nie als Verharren beschreiben würde, aber dass sie dann ziemlich schnell entschieden haben, wir entwickeln daraus was Konstruktives.
Also warum manche Menschen Kraft bekommen und andere nicht, das weiß ich nicht. Wir haben sie auf jeden Fall durch Valentina bekommen, so wie sie die Krankheit gelebt hat. Und in der Trauer verharren, dieses konstruktive Tun ist ja auch eine Trauerarbeit und für uns eigentlich die adäquate Form der Trauerarbeit.
Vor allen Dingen muss ja Folgendes sehen, wenn Sie sowas, so eine Diagnose kriegen, Ihr Kind wird an die Uniklinik geschickt, weil das die einzigen sind, die sowas noch behandeln können, da gibt es ja nicht viele hier unten im Süden, dann kommen Sie in eine ganz andere Welt und diese Welt ist geprägt durch zwei Dinge, zum einen bei uns in dem Fall durch Valentina eben natürlich, durch das eigene Kind, und da sehen Sie eben, wie dieses Kind so zuversichtlich ist. Ich meine, das Kind kriegt eine Todesdiagnose und freut sich darüber, dass es einen schönen Tag hat. Und das reicht ihm. Wir haben Bilder von Valentina, wo sie ein Victory-Zeichen macht. Das war 8 Wochen vor ihrem Tod oder 4 Wochen vor ihrem Tod, wo ich schon gefragt wurde, die spinnt doch, warum macht die Victory? Die hat doch verloren und nicht gewonnen. Und dann habe ich gesagt, nein, sie hat einen anderen Blickwinkel. Sie sagt Victory, weil Victory, wieder ein schöner Tag, trotz Tumor. Und so, das ist das eine. Und das andere, was Sie sehen, wenn Sie in der Klinik sind, und das ist ja dann der Lebensmittelpunkt letzten Endes, ich habe schon immer gesagt, wir hatten temporär unseren ersten Wohnsitz in Ulm, ist, dass eben diese Tragödie, wenn so ein Kind so schwer sterbenskrank wird, unendlich viele Familien zerreißt, kaputt macht, Beziehungen zerstört und so weiter. Und das ist alles verständlich und muss auch nicht beurteilt werden, finde ich das ganz wichtig. Aber es findet statt. Und wir sind so einfache Leute und haben gesagt, nö, das wollen wir nicht. Für uns wollen wir das nicht. Und da muss uns was einfallen. Und dann war uns klar, wenn uns nichts einfällt, spätestens wenn der Sarg in der Erde verschwindet, fallen wir da mit rein in das Loch. Psychisch, ne, ist klar. Mhm. Und es sind ja auch, wir kennen viele Menschen, die anschließend jahrelang beim Psychotherapeuten gelandet sind. Und so. Und damit haben wir gesagt, das wollen wir nicht. Das ist also ganz, ganz simpel für uns. Trifft halt nur für uns zu. Aber wir wollten das nicht. Und dann war klar, wenn uns nichts einfällt, dann wird das nichts. Also haben wir gedacht, was fällt uns denn ein? Und dann haben wir gesagt, ach, wie wär's denn mit einer Stiftung? Also 4 Wochen vor ihrem Tod kam der erste Gedanke auf. Und die ist für die Ewigkeit, die Stiftung, also für die säkulare Ewigkeit, sage ich mal. Ne? Und dann ist sie wenigstens irgendwie da und dann fällt uns schon was ein und so. Das war so der Hintergrund.
Und was
Entschuldigung, bitte.
Was auch noch dazu kommt, ist, dass Valentina auch gesagt hätte, es reicht doch, wenn der Tumor mein Leben kaputt macht und nicht auch noch euer Leben, also von ihren Eltern und von ihren Geschwistern, indem wir jetzt einfach völlig am Boden zerstört sind, sondern sie hätte gesagt, ihr lebt doch, macht jetzt was draus. Und das ist für uns einfach der Motor, der uns immer weiter treibt.
Diese Entwicklung oder dieser Gedanke, eine Stiftung zu gründen, war in Valentina da auch schon involviert? Oder kam das dann?
Natürlich nicht, weil Sie können ja nicht mit dem Kind reden, was man tut, wenn es tot ist, ne?
Mal ein bisschen. Eben, das hatte ich jetzt nämlich
bisschen auch platt gesagt, ne? Also wir können das nicht, ne? Nein, das ist kein Problem. Die Frage ist trotzdem zulässig. Weil wir hatten natürlich, ich fange da immer an, auf dem PC mache ich einen Ordner, um Ideen oder Stoff zu sammeln und zu gucken, wie man es machen könnte. Und da hatte sie mal diesen Ordner auf dem Desktop gesehen, irgendwie mit Stiftung Valentina oder irgend sowas. Und da hat sie mich gefragt, was ist denn das? Und dann gesagt, ach, das ist nichts, das ist nur so ein Spleen und so. Aber die ist eigentlich nicht doof gewesen, kann sogar sein, dass sie sich ihren Teil gedacht hat. Aber sie hat gemerkt, ich wollte das Thema nicht vertiefen und dann hat sie es auch sein lassen. War auch besser so, weil ich schaffe das nicht mit dem Kind zu sagen, also weißt du, wenn du tot bist, dann machen wir eine Stiftung und so weiter, das schaffe ich nicht.
Ja. Ja. Was mich auch noch interessieren würde, Sie haben jetzt gerade diese eben beschrieben, dass Sie in sich gemerkt haben, eben wir wollen daraus dann mal was machen und wir wollen diese, das könnte eine Stiftung werden. Dieser Umwandlungsprozess, war das für all Ihre Familienmitglieder möglich? Also Sie haben ja noch zwei andere Kinder. Sind die da genauso mitgegangen oder ja? Genau.
Ja, das ist eine interessante Frage, ja. Also natürlich machen wir es erstmal für uns, weil wir wollen niemanden sagen, was er zu machen hat, ne, in so einem Fall. Auch unseren eigenen Kindern nicht. Mhm. Aber wir haben dann sehr schnell festgestellt, dass es da was zu tun gibt. Da gab es so eine Inzidenz. Früher hätte man Fügung gesagt, dass eben mit dem Tod von Valentina wir erfahren, dass der Professor Steinbach dieses ambulante SAPPV-Team aufbaut und dass es komplett unterfinanziert ist hier in Baden-Württemberg, sowas. Und dann haben wir gesagt, wir machen das. Und dann haben wir das ausgearbeitet mit der Böckler-Stiftung, weil uns das gefallen hat. Die arbeiten alle kostenlos und sagen, wir verdienen unser Geld draußen in der Wirtschaft. Da haben wir gesagt, so machen wir das auch. Wir verdienen unser Geld woanders und wir arbeiten auch kostenlos für die Stiftung. Und haben dann die Verhandlungen gemacht und die Satzung, die ist kurz, nur 2 DIN A4 Seiten, ausgearbeitet. Und dann haben wir das verkündet einfach unseren Kindern. Und die spontane Reaktion war, oh, dann machen wir mit. Und dann habe ich gesagt, ich bin immer so ein bisschen straightforward, also geradeaus, und da habe ich gesagt, ja, aber das kostet Geld, weil die Mindesteinlage für so eine Stiftung, für eine Zustiftung beträgt bei der Bürgerstiftung 500 Euro. Und wir haben den Grundbetrag gemacht von 20.000 Euro und dann sage ich, es kostet aber 500 Euro und ich zahle es euch nicht. Wenn ihr mitmachen wollt, zahlt ihr das von eurem eigenen Geld. Und die waren Studenten gewesen. Und weil ich finde einfach, wenn man das machen will, dann sollte man auch ernsthaft ein Stück Ernsthaftigkeit, und das ist halt, wenn man zahlen muss. Wenn man zahlen muss, ist immer ein Stück Ernsthaftigkeit dahinter.
Ja.
Beide spontan gesagt, na und, wir machen trotzdem mit. Deswegen sind es dann 21.000 Euro Gründungskapital geworden.
Mich würde noch interessieren, eben Sie sprühen jetzt auch beim Erzählen vor so viel Kraft. Was glauben Sie, woraus ziehen Sie die? Auch Ihre Ressourcen, woher kommt diese Kraft, dieses so ins Tun zu kommen?
Ja, also da gibt's verschiedene Schichten für eine Antwort. Die erste Schicht lautet natürlich, wie auch schon meine Frau gesagt hat, dieses Beispiel von Valentina und von vielen anderen Kindern übrigens. Es ist nicht nur Valentina, die meisten Kinder sind einfach zuversichtlich, fröhlich, leben in den Tag, leben also so ganz im Heute, wie man sagen würde, auch theologisch sagen würde, leben im Heute und freuen sich. Das war das eine. Also da ist ein Maß gesetzt, da kann man, das muss man, haben wir als Anspruch empfunden. Das zweite ist natürlich, dass wenn Sie so eine Diagnose kriegen, meine Frau hat immer gesagt, dann kriegst du einen Faustschlag ins Gesicht. Eigentlich weniger mit dem Tod, weil der kündigt sich ja an, aber mit der Diagnose kriegst du einen Faustschlag ins Gesicht. Und dann torkelt man und greift nach hinten und will sich irgendwo festhalten. Und dann kommt die große Frage, die das Leben an einen stellt, hast du einen Halt oder hast du keinen Halt? Und Valentina und wir haben unser ganzes Leben auf den Boden der katholischen Kirche aufgebaut. Und das kann man auf den christlichen Hintergrund durchaus erweitern wahrscheinlich, also sicher. Und dann haben wir festgestellt, dass das ein unglaublich tragfähiger Boden ist. Also ich habe mal gesagt, wenn man das Leben hat uns aufs Wasser geführt und wir stellten fest, es trägt.
Geht es Ihnen auch so, Frau Peter?
Ja, mir geht es ganz genauso. Also da sprechen wir in einer Stimme. Und auch immer dieses Bewusstsein, Valentina hat das Maß für uns gesetzt. Und dem kommen wir nach. Und ihre Kraft, das wissen wir auch, hat sie auch aus dem Glauben eben gezogen. Und das ist auch unsere Kraftquelle. Und das zusammengenommen, gibt Kraft.
Ich meine, Kraft. Valentina hat mehrfach die Krankensalbung erbeten. Und von einem Pfarrer, den sie sehr, sehr liebte, mochte und der sie auch sehr mochte. Und dann beim letzten Mal, das war, also als wir wussten, jetzt bringen wir sie zum letzten Mal nach Ulm, da kommt sie nur noch im Sarg raus, hat sie dann gesagt, sie möchte nochmal die Krankensalbung haben. Das war dann eine Woche vor ihrem Tod. Dann hat sie die Krankensalbung bekommen und dann hat sie am Ende den Pfarrer gefragt, Aber Herr Pfarrer, eine Frage hätte ich noch. Und dann, ja klar, Valentina, auf geht's. Dann sagt sie, wie ist denn das, Herr Pfarrer, wenn ich jetzt in den Himmel komme? Klammer auf, Klammer zu. Schöne Prämisse schon mal, finde ich, ne, oder? Mhm. Und wie ist denn das? Da kenne ich doch niemanden. Und da hat man gemerkt, dass dieses ganze oberflächliche Rede, ja, macht nichts, da ist die Oma und die Groß- und die Urgroßoma und sonst jemand, das ist auch wichtig, aber die Kinder interessiert, Papa bleibt hier, Mama bleibt hier, Kumpels bleiben hier, Schwester bleiben hier, das ist die entscheidende Frage. Und dann sagt sie, da kenne ich doch niemanden. Und da hat der Pfarrer Schumacher gesagt, ja, Valentina, und dachte, da musst du erstmal nachdenken, so eine gute Frage hat er noch nie bekommen bei der letzten Krankensalbung. Und dann hat er gesagt, ja, Valentina, aber weißt du was? Alle kennen und erwarten dich. Und dann war sie ganz selig. Von da an konnte sie sich endgültig in Ruhe verabschieden und es war völlig egal, an welchem Tag. Und das Interessante war, als sie dann gestorben war, ich war ja nicht dabei, die Renate war ja dabei gewesen, meine Frau. Und dann hat sie gesagt, kommst du am nächsten Morgen, wir gehen mal in die Kühlkammer. Weil das ist ja alles relativ unromantisch im Krankenhaus. Klar, logisch, halt technisch bedingt. Wenn das Kind gestorben ist, wird es noch kurz hergerichtet und dann kommt es halt runter in den Keller, in die Kühlkammer. Und dann hat sie gesagt, komm, wir gehen runter und am nächsten Morgen und gucken uns nochmal an. Ich mag das eigentlich überhaupt nicht. Bei uns im Rhein-Main-Gebiet, wo ich herkomme, da ist es so manchmal ein bisschen voyeuristisch für meinen Geschmack. Und da habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Und dann sagt sie, doch, komm, es lohnt sich. Also gut, auf dein Wort hin sozusagen sind wir runtergegangen und haben die Schublade aufgezogen. Und da lag ein unglaublich schönes Kind. Und die hatte eine Ausstrahlung, wo ich dachte, die hat jetzt was gesehen, was wir noch nicht gesehen haben. Und da hatte sie noch so ein leichtes man muss wissen, die ist im Bett erstickt, weil das Tumor hat ihre Lunge zerfressen. Und am Ende bekam sie keinen Sauerstoff mehr ins Hirn. Und also nicht durchaus dramatisch. Und dann lag die da und hatte noch ein leichtes Lächeln auf den Lippen, wo ich dachte, wenn die jetzt die Augen aufmacht und sagt, warum heizt hier eigentlich keiner, es ist saukalt hier, würde es mich nicht wundern. Also dieser Weg war einfach sehr, sehr beeindruckend und sehr, sehr prägend.
Also vor allem ihre Art, damit umzugehen.
Ja, von Valentina, ja, genau.
Ja, genau.
Und wo ich auch sagen muss, auch wenn ich war ja dabei, als Valentina gestorben ist, sie hat mir geradezu die Angst vorm Sterben genommen, weil das so friedlich ablief. Wo ich dachte, ja, wenn man sich da reingibt und sagt, es ist alles gut, ich bin einverstanden, dann, ja, dann ist es nicht so schwer. Und was ich noch für die Uniklinik sagen möchte, mit diesem unromantisch, dass sie dann eben nachher in die Kühlkammer muss, das ist natürlich auch ein Spagat, wenn die Kinder an der Uniklinik sterben müssen, weil im Nachbarzimmer und den ganzen Gang entlang liegen Kinder, die um ihre Gesundheit, um ihr Überleben kämpfen. Und dann stirbt in einem Zimmer ein Kind. Das ist klar, dass man das auch nicht den anderen so zeigen möchte, weil das nimmt die Luft raus, den Elan. Die kämpfen und tun, was sie können. Und dann auf einmal erfahren sie, oh, die Valentina ist heute Nacht daneben angestorben. Das ist auch ungeheuer schwierig. Und deswegen ist es auch unter diesem Aspekt einfach besser, wenn die Kinder in den Familien sterben können, weil das ist eigentlich der Platz in der Familie.
Ja, und die Uniklinik ist der Platz, wo gekämpft wird noch, ne? Ums Überleben.
Das wollte ich jetzt auch gerade fragen. Hätten Sie sich gewünscht, dass Valentina bei Ihnen zu Hause hätte sterben können? Oder sind Sie, wobei so wie Sie es jetzt beschreiben, sind Sie, so wie es gelaufen ist, auch im Frieden? Aber wäre das ein Wunsch gewesen?
Also wir sind auf jeden Fall so im Frieden, wie es gelaufen ist. Und einerseits hätte ich es mir gewünscht und andererseits bin ich jetzt auch nicht so ein Held, was Krankenpflege und sowas angeht. Und es gab damals dieses Team noch nicht. Und sowohl Valentina als auch ich, wir hätten nicht die Sicherheit gehabt, dass wir das packen. Also von daher gesehen, es war aber wirklich alles gut, so wie es war.
Also man muss sagen, eigentlich sagen wir sehr oft, also vor allem meine Frau sagt immer, es interessiert überhaupt nicht unsere Perspektive, sondern es interessiert die Perspektive von Valentina, weil die hat den Tumor gehabt, die musste sterben. Und de facto war es so, dass 8 Wochen vor ihrem Tod, also das weiß man ja immer erst hinterher, dass es 8 Wochen waren, ne, kam der Professor Steinbach ins Zimmer rein und die waren immer ganz lustig miteinander, die mochten sich eben sehr und redeten immer Klartext. Und der Professor Steinbach sagte dann, so Valentina, es wird Zeit, dass wir mal überlegen, wo du stirbst. Ja, alle Erwachsenen fallen in Ohnmacht natürlich, ne? Darüber redet man doch nicht und so. Was sagt Valentina? Nach 3 Sekunden Nachdenken. Herr Steinbach, was ist denn im Angebot? Das ist mal, weil sie wusste es, alle wussten es, dass sie sterben wird, weil nach einem halben Jahr wurde die Chemo abgesetzt, weil der Tumor seinen Code geändert hatte und nicht mehr bekämpft werden konnte. Und damit war klar, das ist klar. Und sie sagt dann eben, was ist im Angebot? Und dann hat er gesagt, 3 Möglichkeiten, zu Hause, im Hospiz oder in der Klinik. Und dann hat Valentina gesagt, erstens, Herr Steinbach, bei mir zu Hause kommt überhaupt nicht in Frage. Wissen Sie, wo ich wohne? Ich wohne da im Voralpenland. Da fahren Sie 1 Stunde mindestens und sowas, ja? Und dann 1 Stunde zurück und 1 Stunde bei mir. Und es kommt nicht in die Tüte. Sie werden hier gebraucht in der Klinik. Sie haben so viele Kinder hier. Sie werden hier gebraucht. Erster Satz. Mhm. Zweiter Satz. Und da hat er gesagt, nee, Valentina, ich würde es für dich tun. Damals hätte er das wahrscheinlich privat für sie gemacht. Und weil sie sich einfach sehr mochten. Und dann sagt sie, nee, kommt nicht in die Tüte. Und zweitens, ich komme zu Ihnen. Da fühle ich mich sicher. Weil sie eben noch nicht die Erfahrung machen konnte, dass so ein Team auch zu Hause funktioniert mit Morphium und Bluttransfusionen, was man alles braucht, ist ja gigantisch. Die an diesen Ständern hängen ja zum Teil 10, 15 Beutel mit Fettbeutel und Natronbeutel und Zuckerbeutel und was nicht alles, künstliche Ernährung und so weiter. Also, und das hatte sie eben nicht erfahren können, dass das funktioniert. Und dann hat sie gesagt, nee, weil sie war ja auch schon 13 Jahre, muss man sagen, also jetzt nicht mehr ein kleines Kind, wo es noch viel wichtiger gewesen wäre wahrscheinlich. Und dann hat sie entschieden, nein, ich komme zu Ihnen, Herr Steinbach. Mhm. Ja. Und das ist entscheidend, was sie wollte.
Ja. Ich finde es gerade so, so schön zu sehen oder zu hören, einfach wie unglaublich offen sie über das Thema sprechen. Also genau, also darüber, wie die Zeit vor Valentinas Tod, wie sie damit umgegangen ist, dieses, ich finde, in unserem Gespräch wird gerade so hörbar, wie unbefangen man über das Sterben sprechen kann. Und auch, wie sie jetzt die Situation beschrieben haben, wie sie in die Kühlkammer gegangen sind und die Schublade aufgezogen haben. Ich kann mir vorstellen, dass bei ganz vielen Zuhörerinnen, die den Beitrag hören werden, erstmal so, darf man überhaupt so offen reden und kann man das so ansprechen und so aussprechen? Und ich finde es deswegen so wertvoll, dass Sie als betroffene Eltern so ganz ungehemmt über diese Zeit sprechen. Also das empfinde ich selber gerade als großen Gewinn. Und vielen Dank an dieser Stelle einfach mal.
Ja, wir bedanken uns auch, dass Sie nachfragen. Und das ist auch ein Zweck der Stiftung, wie wir nachher gemerkt haben, einfach dieses Bewusstsein auch wieder in die Gesellschaft zu rücken, dass Geburt, Tod, Krankheit, dass alles zum Leben gehört und man das nicht ausklammern kann oder abschieben in eine Uniklinik, sondern es gehört dazu und man redet auch drüber. Und das ist natürlich für uns auch Trauerarbeit, indem wir darüber reden, als wenn wir das einfach in uns unten reinstopfen. Aber es gehört zum Leben dazu, es ist eigentlich was Normales.
Ja, und wir haben festgestellt, also wir sind ja keine Psychotherapeuten und sowas, ne? Und keine Psychologen und sowas, sondern eben also einfacher Ingenieur und wir haben Kinder großgezogen und sonst was. Wir haben festgestellt, es ist ja Teil des Elends, dass daraus ein Tabu gemacht wird. Also das Tabu ist mit ein Mitverursacher des Elends, weil wir haben so oft festgestellt, dass Leute uns ansprechen und eben auf darauf reagieren, dass wir das mit Valentina auf den Tisch legen und sagen, ja, unser Kind ist gestorben. Hier im Allgäu redet man darüber zum Teil nicht mal. Und dann haben Leute uns gesagt, wir versuchen das seit 10 Jahren zu verdrängen und es klappt nicht. Und das ist Teil des Elends. Weil weil es was Normales ist. Es ist einfach was Normales und wir haben nur ein Riesenglück heute. Und das ist ja auch eine Perspektivenverschiebung. Meine Frau sagte mal, Bach hatte 20 Kinder, davon sind 10 gestorben, bevor sie 5 waren und so weiter. Das bleibt uns heute zum Glück erspart. Nur, was machen wir daraus? Wir tun so, als ob es gar nicht mehr passieren würde. Na klar, es sind nur 2.000 bis 5.000 Kinder pro Jahr, je nachdem wie man zählt, die sterben in Deutschland. Und dann tun wir so, als gäbe es gar nicht mehr. Als dürfte es nicht passieren. Und das ist ein fataler Irrtum. Und der trägt mit zu dem Elend bei. Und deswegen wollen wir auch Mut machen und sagen, alles gehört zum Leben. Und wir sind ja nicht die Einzigen. Wenn man mal guckt, zum Teil, wie andere Menschen über Dinge reden, was sie bedrückt oder wo sie sehr, sehr gelitten haben. Es gibt Missbrauchsopfer, die das öffentlich zur Sprache bringen. Es gibt Leute, deren Kinder umgebracht werden und die damit an die Öffentlichkeit gehen, aber nicht mit Wut und Hass, sondern einfach und so. Also da ist ein Trend in der Gesellschaft, den ich über den wir uns sehr freuen und zu dem wir beitragen wollen, nämlich zur Enttabuisierung bestimmter Themen, die zum Leben dazugehören.
Danke, dass Sie das nochmal so klar rausstellen, auf jeden Fall. Können Sie sich noch an eine Situation erinnern aus Ihrem Umfeld, dass das Umfeld irgendwie irritiert mit Ihrer Offenheit umgegangen ist, mit dass Sie alles angesprochen haben, ausgesprochen haben, darüber gesprochen haben? Ja, können Sie sich da noch an eine Situation erinnern?
Das gibt es selten, weil man redet erst mal nicht drüber.
Ja.
Und wir kriegen das, also so, das geht hier ein bisschen anders. Das kriegt man nur hintenrum mit zum Teil. Also dann sagt einer, wenn ihr wüsstet, wie einige über euch reden, die machen es aber nie direkt uns gegenüber.
Okay.
Weil, wissen Sie, es ist ja auch so. Also eins muss man ja mal sagen, ne? Ich verkaufe ja keine Theorie in dem Sinne. Ich sage nicht, irgendwo sind kranke Kinder, die sterben und so weiter, man muss sich kümmern und so weiter. Ich sage als ersten Satz, mein Kind ist gestorben. Ja. Unser Kind ist gestorben. Zweiter Satz lautet, wir wollen was tun und wir suchen Verbündete. Und da ist es schon schwer. Ach doch, wir hatten mal in der Schule, hatten wir mal einmal jemanden, der uns zur Rede stellte, was, Valentina ist gestorben? Also auf so einem Elternabend oder so, was?
Ja.
Was habe ich da gehört? Valentina ist gestorben? Hat sie mich angesprochen. Ja, sage ich, schwerer Tumor und wir haben hart gekämpft und es waren harte Chemos. Und also so schnell ging das. Ja, sage ich, ja, das kann man sich nicht aussuchen und so. Also da hätte man bestimmt noch mehr tun müssen. Ist da auch alles getan worden? Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, ich habe nicht den Eindruck, dass ich mich vor Ihnen rechtfertigen muss und bin gegangen.
Ja, und ich glaube auch, diese ablehnende Haltung zum Teil, die resultiert daraus, weil das Gegenüber möchte das eben als Tabu behalten, nicht darüber reden, so fast schon so ein bisschen magisch, dann trifft es mich vielleicht auch oder sowas, wenn ich drüber rede. Und ihr redet jetzt drüber und das stört mich in meinem Umgang mit Krankheit, Tod und
mit dem Wegschauen wollte.
Oder mit den letzten Dingen. Und daraus resultiert es zum Teil. Es ist eigentlich eine Hilflosigkeit, die dadurch signalisiert wird. Deswegen darf man da auch niemandem böse sein. Es ist ja auch jedermanns Recht, ob er sich das jetzt anhören will oder nicht. Aber ja, aber das ist so.
Ja. Das ist ein guter Punkt, den Sie da ansprechen. Ich könnte mir nämlich auch oder kann mir gut vorstellen, dass gerade auch andere Eltern allein diese Vorstellung, dass sie ihr Kind verlieren, so unfassbar, also so unerträglich finden, dass sie sich damit gar nicht auseinandersetzen möchten oder können.
Genau, also das war der eine, der sagte, er sagte, ich spende Ihnen 2000 Euro, aber kommen Sie bitte zur Scheckübergabe in die Firma. Meine Frau will davon von dem Thema nichts hören, wir haben selbst zwei Kinder.
Ja. Ja, genau.
Also das ist auch okay. Also wir wollen niemanden verurteilen, weil jede Tragödie ist einzigartig, jeder Lebensumstand ist einzigartig. Es ist nur so, es sagen viele Leute zu uns, ja ihr und du als Ingenieur zählst halt 2 und 2 zusammen, da kommt 4 raus, machst halt eine Stiftung und so weiter. Ich könnte das nicht und so viel Kraft habe ich nicht und so weiter wie ihr. Und dann sage ich, ist in Ordnung. Das Problem ist nur, deswegen spart man keine Kraft, weil also 10 Jahre Psychotherapie oder Verzweiflung oder Trauer oder was auch immer kostet mindestens genauso viel Kraft. Das ist der Punkt. Also man spart nichts, wenn man sich diese Mühe nicht macht. Und es ist halt so, dass wenn man überhaupt so eine Art Struktur erkennen möchte, dann sage ich immer Folgendes. So ein Ereignis, so eine Tragödie, eine Katastrophe gibt es ja viele im Leben. Kindsterben ist ja nur eine davon. Gibt ja viele, viele, viele andere auch. Kann man sich ein Bild vielleicht mal vor Augen halten. Das lautet wie folgt. Nimm eine Münze. In der Katastrophe, die eine Seite der Münze heißt Katastrophe. Also ich sage nicht, naja, so schlimm war es nicht. Stimmt nicht. Es war furchtbar, es war schlimm und es war vor allen Dingen schlimm für Valentina. Das ist die eine Seite der Münze. Aber jede Münze hat 2 Seiten. Und dann, wer wissen will, wer eine Vorgehensweise, eine Idee, einen Vorschlag, eine Idee haben möchte für eine Vorgehensweise, kann dann sagen, dem sage ich dann, versucht doch die Münze herumzudrehen. Jede Münze hat eine zweite Seite. Und die zweite Seite lautet, welche Chance liegt in dieser Katastrophe? Welche Aufforderung zum Tun? Welcher Auftrag liegt in dieser Katastrophe? Und das geht manchmal leicht, manchmal schwer. Das ist auch manchmal noch nicht gefunden. Manchmal dauert es auch, bis man was findet. Aber es ist immer was möglich. Und wer Lust hat, kann das so machen und kriegt unglaublich viel dafür zurück für diesen Kraftaufwand. Und das ist doch sehr erfreulich.
Und was ich auch noch empfinde, dass wenn man in der Trauerarbeit nicht in der Form stecken bleibt, dass man nur immer um sich selbst kreist, warum ich, warum mein Kind und warum muss mir das jetzt passieren und sie wollte doch jetzt Abitur machen und das und ich wollte doch Enkelkinder, also immer nur um den eigenen Bauchnabel kreist, dass man einfach den Kopf hebt und sagt, was gibt es noch, wo kann ich was für andere tun und dadurch von sich wegschaut, ganz abgesehen davon, ja, Valentina hat es uns vorgelebt. Und das ist auch noch ein Clou dieser Form von Trauerarbeit oder eigentlich jeder Form von Trauerarbeit, dass man was für andere tut.
Vom Ich zum an sich Du denkt. Sozusagen. Ja. Mhm. Wenn wir Ihre Medaille umdrehen, dann ist auf der anderen Medaillenseite, denke ich, zum einen vor allem auch die Stiftung Valentina.
Ja.
Haben Sie vielleicht für die Zuhörer, Zuhörerinnen ein oder zwei Geschichten, was daraus entstanden ist? Also was Sie bereits durch die Gründung von Valentina, von der Gründung der Stiftung bereits erreicht haben oder bewirkt haben oder Begegnungen hatten, die für Sie besonders waren und wertvoll?
Ja. Die Stiftung Valentina hat ja eine Homepage und Facebook und Instagram und YouTube-Channel und so weiter, alles unter dem Namen stiftungvalentina.de notfalls. Und da haben wir ja viele Sachen veröffentlicht. Und ich erinnere mich noch, als wir angefangen haben, da war die Frage, habe ich dann Professor Steinbach gefragt, was brauchen Sie denn am dringendsten? Da habe ich gedacht, vielleicht hat er jetzt Hightech-Ultraschallgerät, mobil, 33.000 Euro, hat er später auch bekommen. Und da sagt er zu mir, Autos, Autos, Autos. Warum? Weil die sind ja, wir haben ja ein riesen Flächengebiet hier von Schwäbisch Hall, Überlingen, Bodensee, Oberstaufen und dann rüber nach Westbayern und so. Und dann warum? Weil die konnten sich eben von dem, was dafür vergütet wird, keine Autos leisten. Also sind sie mit Privatautos gefahren. Die sind im ersten Jahr 40.000 Kilometer mit Privatautos gefahren, weil sie sich keine Autos leisten konnten von diesen Gebühren, die sie da kriegen. Und dann haben wir innerhalb von 12 Monaten Sponsoren gefunden, Spender, Freunde gefunden und konnten denen drei aus dem großen Autokonzern, eine Hightech-Marke, Quattro Automatik, Distance Control, Avant und so weiter, für 37.000 Euro Listenpreis 3 Stück besorgen, damit die endlich gescheite Autos haben. Denn vorher sind die zum Teil mit den Privatautos der Schwestern gefahren, da sind sie liegen geblieben auf der Autobahn, weil das eine alte Kiste gewesen ist und so. Und sie wollten eigentlich zum schreienden Kind und so weiter. Und das war schon toll. Also solche Sachen, und das machen wir ja jetzt eigentlich ständig, dass wir ständig neue Gerätschaften und das Zweite, was wir machen, ist jetzt Personal bezahlen. Also wir haben ja jetzt innerhalb von 4 Jahren über 1 Million Euro einsammeln können mit weit über 1.000 Spendern, also einen ganz großen Einzugsbereich bekommen und können eben dafür sorgen, dass kein Kind, das nach Valentina stirbt, nochmal in die Klinik muss zum Sterben. Und das ist schon schön. Und das Zweite sind eben so Begegnungen mit Menschen, die sagen, vielen Dank. Also einer nachts um 22:30 beim Spaziergang kommt her, umarmt mich, weint ein Mann und sagt vielen Dank. Da sage ich, ich habe Ihnen doch gar nichts getan. Er sagt, doch, so wie Sie das mit Valentina machen, hilft uns. Wir haben versucht, das jahrelang zu verdrängen. Wir haben auch so einen Fall. Wir wollten es verdrängen. Es ist uns nicht gelungen. Und allein, wie Sie das tun, hilft uns.
Ja, und was mich auch berührt, ist, wenn Leute sagen, also wir können nicht viel spenden, wir haben nicht viel Geld, aber ich kann was für euch machen. Ich kann basteln. Ich habe eine Freundin, die bastelt uns Kakteen, die näht sie und dann Besenborsten sind dann nachher die Stacheln. Dann setzt sie Augen rein, dass wir Geschenke haben für Sponsoren. Eine andere häkelt uns Kakteen. Jetzt gibt es eine Frau, die bastelt Lesezeichen, die sie dann verkauft. Eine Firma hier in Wangen hat gesagt, ihr braucht doch auch was für eure Sponsoren. Wir machen euch Geschenke für die Sponsoren. Und also dieses, dass Leute sich, dass es keine Frage des Geldbeutels ist, sondern dass wir, dass jeder was tun kann, wenn ihm das ein Bedürfnis ist. Und jeder auf seine Art mit seinen Fähigkeiten. Und das freut mich dann immer besonders.
Ja, es ist sogar noch, geht sogar noch weiter. Es gibt die Leute, die auf der Straße sagen, ja Peter, tolle Sache, aber ich habe kein Geld. Und dann sage ich, super, kein Problem. Dann freuen Sie sich einfach, dass es Stiftung Valentina gibt. Das ist der erste Punkt, ne? Der zweite ist, es gibt so viele, ich möchte es noch ergänzen, es gibt, jetzt wieder habe ich vor letzte Woche eine E-Mail bekommen, ah, Herr Peter, ich arbeite bei einer großen Firma, die registriert Wohltätigkeitsorganisationen und dann spendet sie gelegentlich was und so, ich habe euch registriert. Wow, denke ich mir, komme ich nie drauf auf so eine Idee. Also dieses, dass so viele Menschen sich inspiriert fühlen mit ihren Möglichkeiten und zwar ganz, ganz, ganz verschiedene. Das ist einfach fantastisch, was zu tun, damit wir weiterkommen und den Kindern ermöglichen können, dass das von diesem Team, was ja eben sehr hochqualifiziert ist, man muss ja Arzt, Kinderarzt, Onkoarzt und Palliativarzt sein, bevor man überhaupt auf die Kinder losgelassen werden kann und so, das da mitzuhelfen. Und dann natürlich auch die anderen, die sagen, hey, ist doch cool, ich bin jetzt 50, mir geht's gut, was brauche ich, Geschenke, ich mache Spende statt Geschenke, das machen Privatpersonen, das machen Firmen. Also eine große, große, wir haben es ja auf der Homepage auch dokumentiert, eine große Ideen, ein großer Ideenreichtum wird durch Valentina freigesetzt. Und wie gesagt, manche sagen ja sogar, also Herr Peter, das fand ich jetzt ganz toll, ich habe mir das mal angeschaut, die Bilder von Valentina und sowas, wow, ich kannte sie aber überhaupt nicht, aber jetzt habe ich das Gefühl, ich kannte Valentina. Es gab Leute, ja, Freunde, die haben in München vom Münchner Knabenchor ein Konzert organisiert im Sophiensaal, 300 Plätze ausverkauft. Ja, wir machen ein Benefizkonzert für euch. Und dann waren Freundinnen von meiner Frau dort gewesen. Die kam zurück und sagte, Renate, ich hatte das Gefühl, Valentina saß mitten unter uns und strahlte. Also diese Valentina kriegt dadurch eine Präsenz nochmal, die ist phänomenal. Und ich sage immer, Valentina inspiriert so viele Menschen, ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten einzusetzen für die Stiftung. Das ist einfach toll.
Sehr, sehr schön. Sie haben jetzt gerade in dem auch beschrieben, dass der Kaktus das Zeichen oder Symbol der Stiftung ist. Mich würde noch interessieren, wie kam es dazu?
Ja, das kam daher, ich war kurz vor ihrem Tod, vielleicht 4 Wochen, war ich mit Valentina in einem Blumengeschäft, weil sie sich ein Orangenbäumchen gewünscht hatte. Und dort gab es dann so kleine Kakteen, schon mit Äuglein drin. Und dann hat sie zu mir gesagt, ach Mama, kann ich so einen haben? Und ich so, ja klar, warum denn? Und dann sagt sie, ja weißt du, der hat die gleiche Frisur wie ich. Also diesen Abstand okay. Eigenen Elend, dass man auch noch sagt, ja, ich habe auch nur so einen Flaum auf dem Kopf. Ja, und dann habe ich eine Kindergartentasse aus dem Keller geholt und habe das als Übertopf für diesen kleinen Kaktus genommen. Und nach ihrem Tod, als wir die Stiftung gegründet haben, hat eine Bekannte aus Italien, die wir über den Schwager kennen, gesagt, ich helfe euch, ich mache euch Flyer und auch eine Website und ihr braucht aber doch auch ein Logo. Und hat ein Foto von diesem Kaktus gesehen und hat daraus dann das Logo entwickelt. Und ich finde dieses Logo insofern so toll, weil es einmal unheimlich süß ist. Also
es ist großartig. Ja.
Und es ist Valentina, wie sie leibt und lebt. Also ihren Esprit und den Witz und die Zuversicht, den sie noch kurz vor ihrem Tod hatte. Und deswegen ist das einfach ein Top-Logo und ich liebe es. Und ich habe seitdem auch einen Kaktus-Tick. Und ich schaue auch gerade auf diesen Ursprungskaktus, der ist wirklich gewachsen und bekommt 3 kleine Kindchen.
Toll.
Weil der Kaktus hatte halt keine Stacheln, sondern der hatte so Härchen. Und dann streichelte sie ihn und sagte, guck mal, der hat die gleiche Frisur wie ich. Ich meine, das muss man mal herkriegen, ja? Und zeigt aber auch, wie tief und ernst Valentina dieses Lebensmotto, diese Lebenszuversicht hatte, es zählt der heutige Tag. Und ich habe einen süßen Kaktus gefunden, cooler Tag, das reicht für heute. Ja? Und wir hatten nämlich anfangs ein Bild von Valentina genommen, vom Lago Maggiore, da wohnt mein Bruder. Und das war sehr schön, aber es war doch relativ massiv, fand ich. Ne, man sah die Morphiumringe unter den Augen und so. Und
das Sterbebildchen.
Das war für Sterbebildchen eigentlich gedacht, genau. Aber es war sehr direkt und so. Und deswegen waren wir heilfroh, dass wir den Kaktus haben konnten. Also ein Stück zurücktreten und etwas Symbolischeres und trotzdem durch die Geschichte ganz verbunden mit der gesamten Botschaft von Valentina.
Großartig, ja, wirklich sehr.
Und deswegen ist es auch unser Sympathieträger Nummer 1.
Ja, und der Wiedererkennungseffekt ist unglaublich groß.
Unglaublich. Also, manche sagen schon, was macht denn eure Kaktusstiftung?
Genau. Super. Also ich würde sowieso so sehr gerne auch, ich meine, jeder, der googelt, wird es finden, aber trotzdem auf ihre Stiftung verlinken, dann in den Shownotes, in dem Beitrag. Mich würde noch interessieren, wenn andere betroffene Eltern jetzt den Beitrag hören, die vielleicht es nicht schaffen, das alles zu transformieren und so in in so eine Positivität zu kommen. Was möchten Sie ihnen sagen, mit auf den Weg geben?
Das ist schwer, ja.
Einfach daran denken, wie ihr Kind in der Krankheit war und nicht so sehr nach vorne schauen und die Lücke sehen, sondern einfach nach hinten und sagen, oh, wir sind so dankbar, dass wir unser Kind 1, 3, 5, 10 Jahre haben konnten und so eine Zeit mit ihm verleben konnten. Den Blick einfach drehen.
Ah ja, genau. Das ist nämlich eine... Es sind ja viele Leute, die sagen, oh, schade, so kurz nur 13 Jahre. Das ist der eine Blick, ne, den meine Frau gerade erwähnt hat. Der andere lautet, dann habe ich gesagt, was sage ich denn da drauf? Und dann sage ich immer, ich habe einen anderen Blick. Wir sind die Einzigen auf der Welt, die das Privileg hatten, 13 Jahre Valentina gehabt zu haben. Mhm. Und dieser Blickwinkel, sich darum zu kämpfen, da muss man manchmal auch kämpfen, weil der andere drängt sich natürlich eher auf, oh, Valentina ist weg und so weiter. Und das Zweite eben zu fragen, so, das Leben hat mich vor diese Situation gestellt, welchen Auftrag habe ich jetzt? Das ist Viktor Frankl, trotzdem Ja zum Leben sagen, ein jüdischer Psychologe, der im KZ war und anschließend und es überlebt hat und anschließend an der Uni Wien gelehrt hat, der hat dieses winzige Büchlein geschrieben, wie er das KZ überlebt hat, und das war genau mit dieser Frage, okay, welchen Auftrag habe ich jetzt in dieser Situation? Mhm. Also sich als Befragten zu verstehen und nicht als Fragenden.
Da kommt mir auch jetzt gerade wieder das Bild, was Sie vorhin gezeichnet haben mit der Medaille. Also auch einfach immer wieder zu gucken, was könnte auf der anderen Seite sein?
Ganz genau. Neugierig sein. Notfalls auch mal, man darf ja auch mal ein bisschen arbeiten. Es macht ja nichts, finde ich. Darf ja auch ein bisschen Mühe kosten. Aber wir wollen sagen, es lohnt sich.
Ja, das spürt man.
Danke.
Wirklich, sogar. Von Stuttgart ins Allgäu durch die Leitung spürt man. Wirklich.
Was Strom so alles kann, gell? Ja, ja.
Absolut.
Schmeichelt mir als Elektroingenieur.
Ich würde auch gerne noch einfach dazu aufrufen, dass jeder, der den Beitrag hört, sich gerne bei mir melden kann und auch berichten kann, was dieser Beitrag mit ihm oder ihr macht und was sie darüber denken und ob es inspirierend ist, ob es eher irritierend ist. Und natürlich kann sich jeder natürlich auch direkt bei Ihnen melden, wenn er Sie unterstützen möchte, bei dieser wirklich, wirklich inspirierenden und tollen Sache. Und gibt es von Ihrer Seite noch was Sie gerne noch im Rahmen dieses Podcasts sagen möchten?
Also ich würde sagen, für alle, die Fragen und was auch immer haben, wenn sie in so einer Situation sind, möchte ich ermutigen, sich von den Kindern und ihrer Zuversicht anstecken zu lassen. Die Kinder leben uns was vor, was wir Erwachsenen oft verloren haben. Diese Unbekümmertheit, diese Unvoreingenommenheit. Und das war auch, was wir an der Kinderklinik erlebt haben. Neben dem ganzen familiären und Beziehungselend zum Teil, sehr oft, war eben, dass man von den Kindern viel, viel, viel lernen kann und sich da eine Scheibe abschneiden kann. Meine Frau sagt manchmal, natürlich müssen wir Eltern den Kindern was beibringen, wie man sich die Schuhe anzieht und wie man in die Schule geht und wie man die Hausaufgaben macht und was der Kuckuck was. Aber viele Dinge, und vor allen Dingen in solchen Situationen merkt man, man kann eigentlich sehr, sehr viel von den Kindern lernen. Und wenn man auf sein eigenes Kind schaut und auf die anderen, sieht man, dass das so ist. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz großes Geschenk. Und in diesem Sinne sagen wir eben, mit diesem einen Jahr halten wir ein Geschenk in Händen, eine Kostbarkeit in Händen, die uns nicht gehört und die wir weiterschenken müssen.
Frau Peter, haben Sie noch was oder stimmen Sie Ihrem Mann?
Ja, einmal stimme ich eben darin zu. Und das andere ist natürlich auch ein Dank an Sie, weil auch so ein Interview ist wieder eine Möglichkeit, dass die Botschaft oder der Auftrag von Stiftung Valentina verbreitet wird. Deswegen, auch mit diesem Interview sind wir wieder Beschenkte heute Morgen. Und es ist einfach eine ganz tolle Sache. Und da freuen wir uns riesig drüber.
Und Valentina strahlt über alle Backen. Ja,
genau. Ich auch. Ich fühle mich nämlich auch beschenkt und sehr inspiriert. Also wirklich einfach dieses, auch das hat ja auch sehr, sehr viel mit Selbstwirksamkeit zu tun. Mhm. Dass wenn ich auch, also egal was das Leben mir gibt, wo ich keinen Einfluss drauf habe, wie so eine Diagnose, wie der bevorstehende Tod. Aber ich habe die Wahl und die Möglichkeit zu entscheiden, wie gehe ich damit um.
Exakt, genau. Das ist genau Viktor Frankl. Nicht sagen, was habe ich noch zu erwarten vom Leben und dies und das und anklagen den lieben Gott und die Gesellschaft und die Umstände und das Schicksal, sondern sagen, ah ja, das Leben stellt mich vor eine Situation und ich habe eine Antwort zu geben, ganz genau.
Ja. Genau. Ja. Wunderschön. Liebe Frau und Herr Peter, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, wir bedanken uns auch sehr für das Gespräch.
Ja, danke. Genau, ich fand es auch sehr inspirierend, immer wieder neu. Und freue mich, dass Valentinas Lebensmut und Zuversicht hoffentlich möglichst vielen Mut machen kann.
Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eigene Ideen oder Themenvorschläge für neue Beiträge haben oder vielleicht auch selbst einmal Gast im Podcast Wegbegleiter sein möchten, dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns einfach an. Alle Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes oder unter www.landestelle-bw-wegbegleiter.de. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und vielleicht lernen auch wir uns bald kennen. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Ihre Anna Lammer.